Guten Morgen. Ich freue mich, mit Ihnen heute gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich war lange nicht da. Schön, dass das nach so langer Zeit nochmal geklappt hat. Ich konnte letztes Jahr keinen Gottesdienst halten aus der persönlichen Situation heraus. Schön, heute Morgen da zu sein und mit Ihnen feiern zu dürfen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede des Herrn sei mit euch. Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Heute ist nochmal Kindergottesdienst. Tapfer haltet ihr durch, obwohl die Ferien begonnen haben. Und ich freue mich auch, euch heute Morgen hier noch so zu treffen. Aber das ist nicht von langer Dauer, ne? Ihr zieht gleich um. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Galater 6. Da schreibt Paulus im zweiten Vers: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Amen. Und so schnell geht's, jetzt ist schon der Zeitpunkt gekommen, dass wir euch verabschieden. Ich habe gehört, ihr entzündet euer Licht und geht rüber. Und wir wollen während eurem Auszug, sage ich mal, immer und überall singen gemeinsam. Wir wünschen euch eine segensreiche Stunde. Sozusagen haben Sie die Hälfte des Klingelbeutels gerade schon erlebt. Wir sammeln nämlich gleich im Klingelbeutel für die Kinder- und die Jugendarbeit hier in der Gemeinde. Am Ausgang wollen wir für das evangelische Bibelwerk im Rheinland sammeln und da für den Südsudan. Da möchte ich gern was zuvor lesen. Da geht es um Traumabegleitung für vom Krieg Betroffene. Lilly Kitten bietet in ihrer Kirchengemeinde Seminare an. Anhand von biblischer Geschichten kommen die bis zu 15 Teilnehmenden auf verschiedene Aspekte seelischer Wunden und Verletzungen zu sprechen. Die ausgebildete Kursleiterin erzählt, wenn sich Menschen nach einiger Zeit öffnen und ihren Schmerz, ihre Wut und ihrer Scham Ausdruck verleihen, ist ein wichtiger Schritt getan. Die Arbeitsmaterialien der Bibelgesellschaft sollen in verschiedenen Landessprachen übersetzt werden und noch immer mehr Betroffenen helfen. Ja, dafür am Ausgang. Und am Ausgang sammeln wir auch weiterhin für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Gott segne Gaben und Geber. Gemeinsam wollen wir das erste Lied singen, die Nummer 440, die vier Strophen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. gemeinsam wollen wir nun beten und wollen das tun mit Worten aus Psalm 22. Ich habe den Herr Holländer vor die große Aufgabe gestellt, dass ich zu viele Strophen rausgesucht habe. Deshalb von hier aus die Abkündigung 709.2. 709.2 in Ihrem Gesangbuch. Und wir lesen, wie Sie es kennen, im Wechsel. Ich fange an und Sie steigen dann bitte ein. 709.2. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hört er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken, sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden, und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich, und er herrscht unter den Heiden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Gefolg, das geboren wird. So kommt und lasst uns anbeten. Alles, was uns heute Morgen noch bewegt, wollen wir in einem stillen Gebet vor Gott bringen. Herr unser Gott, wir loben und preisen dich für deine große Güte und Gnade. Sie ist an jedem Morgen neu und frisch. Darauf dürfen wir auch jetzt vertrauen und wissen, dass du uns liebst und uns unsere Schuld vergibst. Du hast dein Licht in diese Welt gebracht, sodass wir nun in deinem Licht leben dürfen. Schenke, dass dein Licht in uns Raum gewinnt und nach außen strahlt. Lass uns zu Menschen werden, die durch dich und für dich Früchte bringen. Mach uns bereit, dir zu dienen und dein helles Licht in das Dunkel der Welt zu tragen. Amen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Wir auf die Schriftlesung für diesen Sonntag.
Und die steht heute im Philipperbrief und ich lese die Verse 7 bis 14 aus Philipper 3. Es geht um das frühere und jetzige Leben des Paulus. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Ja, wirklich, Ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus. Zu ihm will ich gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eines. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Halleluja.
Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben laut bekennen und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir können uns wieder setzen und wir singen: Großer Gott, wir loben dich.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielleicht kennt der ein oder die andere Ältere unter uns, wie ich es bin, einen bekannten Werbeslogan, der vor ein paar Jahrzehnten, will ich fast sagen, in war. Der Werbeslogan einer Bausparkasse. Auf diese Steine können Sie bauen. Können Sie sich erinnern? Ja. Auf diese Steine können Sie bauen. Zurzeit sind ja Bausparkassen bei der derzeitigen Niedrigzinspolitik nicht so ein Thema. Aber solange ich denken kann, war in früheren Jahrzehnten Bausparen ein sehr angesagter Trend, Geld zu sparen und wenn es dann ernst wurde, darüber auch einen größeren Kredit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Auf diese Steine können Sie bauen. Die entsprechende Bausparkasse damals meinte natürlich, dass man auf Sie und Ihre angebotenen Dienste bauen konnte. Aber auch beim Hausbau, habe ich so gedacht, stellt sich die Frage, auf welche Steine kann man bauen, auf welchen Untergrund wir bauen. Ein neues Haus soll ja möglichst lebenslang halten und auch noch darüber hinaus. Also das, wo wir drin wohnen oder was uns gehört, ist noch von dem Onkel meiner Oma. Also das muss schon mehr als ein Leben halten, so ein Haus. Was ist da das richtige Fundament? Und mit dieser Frage beschäftigte sich auch Jesus am Ende seiner Bergpredigt. Nachdem er seinen Zuhörern entscheidende Richtlinien für das Leben im Glauben mitgegeben hat, kommt es nun zur alles entscheidenden Frage. Worauf wollen die Hörer ihr Leben gründen? Ich lese Matthäus 7, die Verse 24 bis 27 vom Hausbau. Da spricht Jesus: Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Jesus vergleicht unser Leben mit dem Hausbau. Das ist ja, wie bereits gesagt, in der Regel eine Entscheidung fürs ganze Leben. Und um das gesamte Leben geht es auch Jesus hier. Er stellt die Frage: Worauf willst du dein Leben gründen? Über was definierst du dich? Was ist wichtig und entscheidend für dein Leben? So nach unseren heutigen Maßstäben, nach unserem modernen Lebensgefühl, gibt es ja einige Dinge und Haltungen, die als Lebensgrundlage in Frage kommen könnten. Ich sehe Menschen, für die ist ihr Beruf, ihre Karriere das Entscheidende im Leben. Das berufliche Vorankommen ist ihnen besonders wichtig. Das fängt mit der Schulbildung an, mit den richtigen Noten, mit dem richtigen Abschluss, mit dem richtigen Studium. Damit sichert man sich den beruflichen Erfolg. Die eigene Arbeit, der eigene Erfolg ist doch das, worauf man sich letztendlich verlassen kann. Was aber nun, wenn man nicht die nötigen schulischen Voraussetzungen mitbringt, um die besten Noten zu schreiben? Was, wenn einem diese Gaben nicht in die Wiege gelegt wurden? Überhaupt, ist es denn meine eigene Leistung, wenn ich Begabung habe, mit denen ich es in Schule, Beruf, Karriere zum Erfolg bringe? Vielleicht sagen Sie jetzt: Naja, beruflicher Erfolg und Karriere, das war noch nie mein Ding, könnte ich nachempfinden. Das ist nun wirklich nicht alles im Leben. In Wirklichkeit ist doch die Familie der wahre Wert. Menschen, mit denen ich durch Geburt und Blut verbunden bin, die ich liebe, die mich lieben, so wie die eigenen Kinder, die Enkel, das sind mir die allerwichtigsten. Kinder sind was Bleibendes. An denen habe ich Anteil und sie an mir. Vielleicht erscheint Ihnen das als höheres Ziel, Kinder zu bekommen, zu erziehen, zu prägen, ihnen das Beste mit auf den Weg zu geben. Nun könnte ich aus eigener Erfahrung heraus sagen, und was ist, wenn man keine Kinder bekommt? Ist das Leben ohne Familie sinnloser als im Kreis der eigenen Leute? Und sind Kinder denn nicht auch immer ein Geschenk Gottes und vielleicht auch nur auf Zeit? Was ist, wenn die Kinder erwachsen werden und die Eltern nicht mehr brauchen? Ja, bereichern Kinder ihr Leben? Ist denn nur Leben mit Kindern ein sinnvolles Leben? Oder ist das mit der eigenen Familie auch nicht immer so leicht? Vielleicht dachte der eine oder die andere von Ihnen gerade, naja, wenn ich mir meine Familie jetzt so anschaue, das ist auch nicht immer das höchste Glück auf Erden. Ich habe nämlich den Eindruck, dass in unserer heutigen Zeit der Freundeskreis immer mehr den Familienverbund ablöst. In Zeiten von Trennung, Scheidung, Patchwork-Familie ist ein fester Freundeskreis eine wichtige Alternative. Freunde kann man sich bekanntlicherweise aussuchen, Familie nicht. Wie schön ist es, sich mit den vielen Menschen zu umgeben, die ich mag, die mich mögen, deren Unterschiedlichkeit mein Leben bereichern. Begegnungen mit interessanten Menschen können doch das eigene Leben bereichern, sogar erfüllen. Aber was nun, wenn ich nicht der offene, lockere Mensch bin, der leicht auf andere zugeht? Wenn ich von Freunden enttäuscht werde? Wer aus meiner Bekanntschaft hält zu mir und hilft, wenn die Stürme kommen, die Winde wehen und das Leben bedroht ist? Wer kann mich dann tragen? Vielleicht verlasse ich mich dann doch lieber besser auf mich selber und auf meine Fähigkeiten. Hol das Beste aus mir raus, das fängt beim Aussehen an. Wer soll mich denn schön finden, wenn ich mich nicht schön finde? Also ich muss schon zu mir selber stehen und mich gut finden. Nun gut, mir fällt das nicht immer so leicht. Ich bin nicht immer von meinen persönlichen Möglichkeiten überzeugt. An mir nagt auch schon mal der Selbstzweifel. Geht Ihnen das vielleicht auch so? Also vielleicht nicht so viel nachdenken, das Leben genießen, wie es kommt, solange es möglich ist. Alles Gute mitnehmen, solange ich noch in der Lage dazu bin. Probleme, habe ich erfahren, kommen früh genug. Einfach mal Spaß haben, nicht planen, drauf losleben. Leben und es sich gut gehen lassen, da kann man auch nicht auf jeden Menschen rechts und links noch Rücksicht nehmen. Vergiss die Konsequenzen und nach mir die Sinnflut. Das schafft Freude und Frieden, solange die Fragen übertönt werden. Tja, worauf bauen wir unser Lebenshaus? Was trägt durch den Sonnenschein? Was trägt uns, wenn der Sturm kommt und die Winde wehen? Jesus spricht ja zum Beispiel in seinem Beispiel davon, dass Stürme, Wasser und Wind kommen für jeden Menschen, egal worauf das Vertrauen gesetzt wird, egal worüber der Mensch sich definiert. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, wollte ich nicht schlecht machen. Das sind Dinge und Meinungen, die uns Freude machen können, die uns Befriedigung geben. Sicherlich könnten auch noch weitere Lebensziele und Lebensweisen wir nennen, die wir uns ausfüllen können und uns einen Sinn geben. Das möchte ich alles nicht herabspielen, aber ich hätte zwei Anfragen. Welche meiner Möglichkeiten und Begabungen habe ich mir denn selbst zu verdanken? Habe ich wirklich alles, was ich erreiche und besitze, nur mir selbst zu verdanken? Ist das, was ich tue und habe, meinen eigenen Möglichkeiten geschuldet? Und habe ich nicht sogar diese Möglichkeiten sogar geschenkt bekommen? Welchen Anteil habe ich dann am persönlichen Erfolg? Und was von all dem hat Bestand angesichts von Leid, Krankheit und Versagen, von Alter und Bedürftigkeit? Also nochmal klar gesagt, im Gleichnis, was Jesus erzählt, ist nicht die Rede davon, dass wir kein Haus bauen sollen. Aber die Frage ist, worauf gründen wir unser Haus, unser Leben? Wir dürfen leben, wir dürfen uns freuen, wir dürfen Dinge tun, die uns ausfüllen. Aber was ist das Fundament unseres Seins? Jesus spricht vom Hören auf seine Worte und von aktiver Nachfolge, vom Tun seiner Worte. Jesus spricht davon, sein Lebenshaus auf ein festes, beständiges Fundament zu bauen. Wenn wir eben von den persönlichen Möglichkeiten gesprochen haben, mit denen wir unser Leben bereichern und ihm einen Sinn geben, werden wir doch, wenn wir ehrlich sind, alle zu dem Ergebnis kommen, dass wir mit den Grundlagen unseres Lebens beschenkt wurden. Beschenkt vom Schöpfer unseres Lebens, beschenkt vom lebendigen Gott. Der allmächtige Gott möchte uns aber nicht nur beschenken, er möchte uns nicht nur sozusagen einen guten Start ins Leben geben, er möchte die Grundlage unseres Lebens, das feste Fundament unseres Daseins sein. Auf ihn können und auf ihn sollen wir bauen, wenn wir in den Stürmen des Lebens bestehen wollen. Und dieses Fundament, was Gott gibt, das hat viele Pfeiler. Und ein paar dieser Pfeiler habe ich heute Morgen für uns mitgebracht. Der erste wäre für mich, Gott gibt uns das Leben. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und hat auch uns allen das Leben gegeben. Dass wir leben, ist nicht nur das Werk und der Wille unserer Eltern. Es war zuallererst der Wille des lebendigen Gottes. Er hat an uns gedacht, bevor es ein Mensch getan hat. Sie kennen vielleicht den Vers, wo Gott zu Jeremia spricht: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Vielleicht auch ein besonderer Trost für alle, die nicht unbedingt das Wunschkind ihrer Eltern waren, die nicht zu diesem Zeitpunkt erwünscht waren, nicht bewusst geplant, vielleicht auch gar nicht gewollt. Jeder und jede von uns ist gewollt, geplant vom himmlischen Vater. Er hat uns im ganz eigentlichen Sinn das Leben gegeben, das Dasein. Die Eltern waren dann sozusagen die zweite Instanz, die Ausführende. Aber es war Gott selbst, der die Idee für jeden Menschen hatte. Und wenn das mal keine Grundlage zum Leben ist. Wir hatten früher in der Jungsche ein Geburtstags-, Jugend-, Kinderlied. Das kennen Sie vielleicht auch. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ich habe es nicht so furchtbar gern gesehen, aber ich finde, der Text ist wunderbar. Wir sind keine Laune, wir sind kein Zufall. Wir sind die willentliche Entscheidung Gottes Schöpfers. Dass es mich gibt, dass es dich oder sie gibt, ist Gottes Wille. Damit kommen wir zum zweiten Pfeiler im Fundament Gottes. So wie ich bin, so wie du bist, bist du von Gott gewollt. Er, der Herr, hat uns nicht nur ins Dasein gerufen, er hat uns auch einiges mit auf den Weg gegeben. Er hat uns mit Begabungen und Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, ausgestattet. Er hat jedem von uns sozusagen eine Geschenkpackung mit Gaben auf den Weg gegeben. Natürlich formt die Familie, die Schule, die Ausbildung, die Arbeit, die Begebenheiten unseres Lebens, was aus diesen Möglichkeiten wird. Aber Gott hat die Grundlagen geschaffen und wünscht sich, dass wir aus seiner Fülle leben und sie für ihn, für uns und für die Menschen einsetzen. Aber Gott hat uns auch Grenzen mitgegeben. Wir haben nicht alle Begabungen, die wir uns wünschen, nicht alle Charakterzüge, die wir gerne hätten. Wir werden immer wieder im Leben auch an Grenzen stoßen und mit Fehlern und Versagen leben müssen. Gott möchte uns in diesem Reifeprozess als liebender Vater zur Seite stehen. Und vielleicht kommen wir ja sogar eines Tages so weit, die fehlenden Möglichkeiten, das Nichtkönnen anzunehmen und als Chance zu sehen. Gott will dich, so wie du bist. Wenn du auf seinem Fundament stehst, will er aber auch an dir arbeiten. Veränderung ist auch Ziel des Glaubens. Wir dürfen so kommen, wie wir sind, und müssen aber nicht so bleiben. In Gottes Nähe werden wir Veränderung erleben. Damit wir diese Nähe zu Gott überhaupt erleben können, hat er einen weiteren Pfeiler für den Glauben gegeben. Gott selbst, das wissen wir alle, hat seinen Sohn auf die Welt gesandt, hat ihn sterben lassen, aber er ist auferstanden und lebt. Ein ganz besonders dicker Pfeiler ist damit beschrieben. Gott reicht seinen Geschöpfen die Hand, er reicht uns die Hand. Durch Jesu Leben und Sterben können wir seine Hand ergreifen und zu neuen Menschen werden. Im Licht dieses neuen Daseins verändert sich auch unsere Maßstäbe. In der Schriftlesung haben wir gehört, wie markant Paulus diese Werteverschiebung beschrieben hat. Wenn wir mit Jesus leben, wenn wir auf seine Worte hören und sie tun, auf seinem Fundament stehen, werden sich Maßstäbe verschieben. Dann werden auch mal äußere Dinge unwichtiger, zweitrangig. Dann ist Karriere und beruflicher Erfolg wunderschön, aber nicht alles entscheidend. Dann sind Kinder großes Glück und Geschenk Gottes, aber nicht das Einzige, was dem Leben Sinn gibt. Weil das Lob Gottes und das Leben in seiner Gnade die eigentliche Bestimmung des Menschen ist. Dann werden wir das Leben und die Fülle der Gaben als Geschenk sehen können, aber nicht ausschließlich dafür leben müssen. Dankbarkeit kann dann in unser Leben einziehen, wenn wir wissen, was wir sind und haben, dass das Gaben des allmächtigen und gnädigen Gottes sind. Dabei sind wir bei den zwei letzten Pfeilern, die ich heute Morgen nennen möchte, in der Verbindung mit dem lebendigen Gott angelangt. Ein Pfeiler ist das Diesseits, ein Pfeiler ist das Jenseits. Kommen wir zuerst zum Diesseits, ist uns ja gerade ein wenig näher. Ne? Gott hat uns das Leben geschenkt und darüber hinaus hat er diese Erde geschaffen und hält sie fest in der Hand. Ja, er hat uns Menschen mit eigenem Denken und Willen ausgestattet und nicht zu Marionetten gemacht, aber trotzdem bleibt er der Herr der Zeit. Er hält die Welt und früher sagten wir immer zur Öffnung im Gottesdienst bei uns und wird nicht preisgeben das Werk seiner Hände. Ich weiß nicht, ob Sie diese Formel noch kennen. Gott hat nicht die Welt geschaffen und ihr einen Schubs ins Leben gegeben und sie dann sich selbst überlassen. Erst da, er nimmt Anteil, ist nur ein Gebet entfernt. Es kann uns Angst machen, wenn wir uns in dieser Welt so umschauen. Es kann uns vorkommen, als wäre diese Welt wirklich gottlos. Aber Gott ist da, er lenkt, er plant. Wir Menschen sind uns nicht uns selbst überlassen. Dafür ist er Mensch geworden. Wie sagt Jesus in seiner Abschiedsrede im Johannesevangelium, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er hat die Welt überwunden und damit schließt sich für seine Nachfolger ans Diesseits, das Jenseits an. Wir leben hier aus Gottes Gnade und Vergebung. Wir leben in einer Beziehung zum lebendigen Vater, der uns seine Hand reicht. Und eines Tages wird er uns ganz nahe zu sich ziehen, in seine unmittelbare Nähe. Da werden wir dann vollkommen sein, wie er sich uns ausgedacht hat. Ohne Leid, ohne Trauer, ohne Schmerzen und Krieg und Terror. Bei Gott in vollkommener Freude. Das ist sozusagen der Perspektivpfeiler, mit dem er uns eine ewige Hoffnung mit auf den Weg in die Woche geben will. Das waren einige Pfeiler im Fundament Gottes, das er uns geben will für unser Leben. Auf diese Steine können sie bauen. Wer Jesu Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann und einer klugen Frau, der sein Haus auf Fels baut. Da gehören Hören und Tun zusammen. Jesu wärmende Liebe hat nicht nur die verheißungsvollen Ziele genannt, sondern auch die Kosten und Forderungen ausgesprochen in der Bergpredigt. Lehre allein rettet nicht, Tun ohne Jesu Anweisung rettet auch nicht. Sondern Hören und Tun, das sind die beiden Beine auf dem Weg zum Ziel. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Er helfe uns mit beiden, mit dem Wollen und mit dem Vollbringen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen noch ein Lied. Ich habe nun den Grund gefunden. zu sagen, gibt es das nächsten Sonntag, am 20. Juli, der Gottesdienst mit Georg Plaska stattfindet, wieder hier um 10 Uhr. Außerdem gab es einen Trauerfall in der Gemeinde. Frau Edith Plinske aus Elsenroth ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Trauerfeier war schon letzten Mittwoch, das konnte nur leider Sonntag nicht abgekündigt werden. Ich möchte für Frau Plinske beten. Herr, unser Gott, du bist Herr über Leben und Tod. Ein Menschenleben ist zu Ende gegangen. Wir bringen Edith Plinske vor dich und vertrauen sie deiner Gnade an. Für alle, die durch ihren Tod betrübt sind, bitten wir dich, dass du sie tröstest, wie einen seine Mutter tröstet. Herr, unser Gott, lass uns alle geborgen sein in deiner Hand, die uns hält und trägt im Leben und im Sterben. Amen. Gemeinsam würde ich jetzt gerne mit Ihnen Fürbitte halten und wer kann, steht gern dazu auf. Und da wir gemeinsam beten wollen, bitte ich Sie einzustimmen ins Herr, erbarme dich. Ich bete. Wir danken dem Herrn und preisen seinen Namen, dass er uns immer wieder annimmt und uns vergibt, obwohl wir es keineswegs verdient haben. Wir bitten ihn darum, dass wir seine Güte nie für selbstverständlich nehmen. Auch bitten wir ihn darum, dass wir nicht müde werden, andere um Verzeihung zu bitten, wenn wir uns an ihnen schuldig gemacht haben. Und rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die in dieser Welt Macht haben, die regieren und verwalten, dass sie das Leben sichern und dem Missbrauch der Macht nicht nachgeben, sondern sich einsetzen für Frieden und Recht. Wir beten für ein Ende der Konflikte, Gewalttaten und Terror in aller Welt. Wir beten für ein Ende des Hungers in dieser Welt und rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten Gott um eine lebensfähige und menschliche Gesellschaft, um wechselseitiges Vertrauen und um Solidarität überall, wo Menschen zusammen leben und arbeiten. Um Ehrlichkeit im Geschäftsleben, gute Arbeitsbedingungen, um gerechten Lohn. Wir bitten Gott weiterhin für alle Menschen, die in unserer Gesellschaft keinen Platz haben und sich überflüssig und nicht gebraucht vorkommen, für die, die Arbeit suchen und um ihr Auskommen fürchten. Und rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere kranken, alten, einsamen und seelisch angeschlagenen Menschen, dass sie für ihre nächsten Schritte gestärkt werden und wahre Freunde finden. Wir bitten für alle, die einen lieben Menschen verloren haben. Wir bitten dich für alle Familien, die einen Kranken oder Sterbenden versorgen und für die vielen Menschen, die in der Pflege arbeiten und so dringend gebraucht werden und doch so wenige sind. Und rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Du reichst uns die Hand deiner Gnade, vergibst uns und willst mit uns in Gemeinschaft leben. Und deshalb preisen wir dich und bitten dich darum, unser Gebet zu erhören. Gib es, wie es uns zum Besten dient. Dir allein sei Lob und Ehre mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und für alle Zeit. Und alles andere schließen wir ein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib du uns heute und vergib du uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir können noch mal Platz nehmen und singen das Sommerlied Geh aus mein Herz und suche Freude. Ende möchte ich uns gerne noch Gottes Segen zusprechen. So geht in diese neue Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Wir hören noch das Ausgangsstück.